Ja, das Thema vom heutigen Abend, Kapitel 4 und 5 im Buch von der Offenbarung. Und ich habe als Titel gesetzt, der Thron Gottes, der Ausgang und Ziel von allen Gerichten. Ich will, dass wir uns besser orientieren können, nochmal die Folie von gestern Abend auflegen. Wir haben gestern Abend versucht, uns in einer Einleitung einen Überblick über Inhalt und Thema vom Buch von der Offenbarung zu verschaffen und haben gesehen, dass das Buch von der Offenbarung als Hauptthema hat die Wiederkunft von Jesus Christus. Er kommt wieder. Er kommt bald. Bald, das heisst, sein Kommen ist jederzeit möglich. Und jetzt ist es so, dass manche, die denken, wenn wir uns über die Zukunft, über die Offenbarung Gedanken machen und sich mit dem beschäftigen, dann geht es in erster Linie darum, dass man Abfolge von verschiedenen Ereignissen erkennt, auch kann verstehen, wie das in die geopolitische und weltpolitische Grosswetterlage von heute passt und was echt als nächste Grossmacht auftritt und so weiter. Und manche, die lesen die Bibeln so, als ob jeder UNO-Beschluss von der UNO-Vollversammlung einen Bibelvers hätte. Nun, ich glaube, dass das nicht die Absicht und das Ziel und der Sinn vom Buch von der Offenbarung ist. Ja, es geht um Zukunft, aber das Wichtigste an der Zukunft ist Person, wo kommt. Zukunft, da steht das Wort kommen drin. Das Zukommende, der Zukommende. Und der, wo kommt, das ist die Hauptsache. Und mit dem fängt das Buch von der Offenbarung nicht umsonst so an, wie es eben anfängt im Kapitel 1, der Erscheinung vom Menschensohn. Der Johannes begegnet dem Menschensohn. Dann haben wir gesehen, das ist also der Teil 1 vom Buch, der Erscheinung vom Menschensohn. Das ist da, wo der Johannes gesehen hat. Und dann gibt der Menschensohn im Johannes den Auftrag, er soll den nachher auch aufschreiben, da wo ist, und das sind die 7 Sendschreiben. Und man könnte sagen, der Stellenwert von den 7 Sendschreiben im Buch von der Offenbarung ist doch genau der, dass Gemeinden sich im Licht von dem Wissen, einem Urteil vom wiederkommenden Herr stellen. Und so will das Wissen und auch die Botschaft von der Wiederkunft vom Herr will auch zum Gewissen von jeder örtlichen Gemeinde reden. Lebt mehr als Gemeinde auf das Ziel hin, ist er und ist seine Sache und sein kommende Reich uns wichtiger als alles andere. Und dann kommen wir zum dritten Teil. Und der dritte Teil fängt an mit dem Kapitel 4. Bevor wir jetzt näher auf das eingehen, möchte ich auf einen Ausdruck verweisen, der uns zeigt, dass eben ab Kapitel 4 da anfängt, wo der Herr Johannes als zukünftiges auftragt hat, dass er es aufschreiben soll. Offenbarung 1,19. Wir sind ja von dem Auftrag, dem dreifachen Auftrag vom Herrn ausgegangen und haben das Buch entsprechend eingeteilt. In Offenbarung 1,19, da gibt der Menschensohn, der Herr Jesus, Johannes den Auftrag, schreibe nun, was du gesehen hast. Das ist eben Kapitel 1. Und was ist? Das ist der Zustand von den 7 Sendschreiben, von den 7 Gemeinden in den 7 Sendschreiben. Und dann als drittes, was nach diesem geschehen wird. Und das ist das Stichwort, wo in Kapitel 4 wieder aufgegriffen wird. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich. Und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf, Ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Von da an fängt also das an, was eben nach diesem muss passieren. Und vielleicht haben wir den Eindruck, ja, jetzt müsste doch eigentlich das anfangen. Das, was vielleicht manche würden sagen, the real stuff, jetzt kommt's doch endlich. Da die endzeitlichen Ereignisse, die ganze Balgerei von diesen Mächten, die die Weltherrschaft ringen und so weiter. Aber es kommt noch nicht. Bevor uns auch noch eins zukünftiges Ereignis enthüllt wird, offenbart wird, werden dem Johannes die Augen auftun durch den Geist Gottes für den Thron Gottes und für den, der auf dem Thron sitzt. Und so ist das das Zweitwichtigste, wo wir verstehen müssen, wo wir glauben, annehmen, wenn wir das Buch richtig verstehen wollen. Wer ist es, wo all die Ereignisse erstens verfügt hat? Und wer ist es, wo all die Geschehnisse, all die Ereignisse lenkt, so, dass das Volk Gottes, so, dass die Erlösten, ja, so, dass das ganze Heil der Erlösung ihres Ziel findet? Und so wird uns ein Blick gehen in den Himmel, zum Thron Gottes und zu dem, wo auf dem Thron sitzt. Die Johannes ist auf der Insel Patmos und wir haben gestern gesehen, wie am ersten Tag der Woche, wo er ganz sicher besonders an die Gemeinde gedacht hat, das Kleinasien, wo er nicht mehr besuchen konnte. Er war auf der Insel, verbannt, allein, isoliert. Isoliert heisst ja, auf eine Insel ausgesetzt. Italienisch, Isola, die Insel. Und er war also buchstäblich isoliert gewesen. Und dann hat er sich natürlich gefragt, wann kann ich endlich zurück in die Gemeinde und dort meinen wichtigen Dienst, der wirklich wichtig war, weiter tun. Und dann hört er hinter sich eine Stimme. Er hat also in die falsche Richtung geschaut. Und so sieht er und versteht er, dass alles in der Hand vom Menschensohn ist. Und das muss ihm ein grosser Trost gewesen sein. Zu wissen, der Herr wandelt ja inmitten von diesen sieben Gemeinden. Die Leuchter, er wacht über sie. Die Sterne, die sieben Engel von der Gemeinde, sind in seiner Hand. Und jetzt kommt Kapitel 4. Der Johannes hört die Stimme und dann heisst es im Vers 2, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Der Thron steht für Gottes Macht, für Gottes Regiment. Und so begreift er, dass alles, was ihm widerfahren ist, auch die Verfolgung, die über die Gemeinde gekommen ist, am Ende vom ersten Jahrhundert ausgelöst, befohlen durch den römischen Kaiser Domitian, dass das nicht geschehen ist, ohne dass der, der auf dem Thron sitzt, das zugelassen hätte, so sagen wir es meistens. Oder die biblischen Propheten sagen, ohne dass Gott das geschickt hätte, gesendet hätte, wie man es auch ausdrückt. Es kann nichts passieren in dieser Welt, wo über dem wäre, wo auf dem Thron sitzt. Alles ist unter ihm, alles. Und so kann nur geschehen, was Gott zulässt oder will, dass es geschieht oder darf passieren. Und dann sagt Johannes, auf dem Thron, dort ist jemand gesessen. Ja, der Thron Gottes steht für Gottes Allmacht. Steht für Souveränität Gottes. Steht für die Tatsache, dass die ganze Geschichte und noch deutlicher die ganze Heilsgeschichte, sie geschieht nach Gottes Vorsatz. Ich will eine Stelle dazu lesen aus dem Prophet Jesaja, Jesaja Kapitel 46. Jesaja Kapitel 46. Da steht in den Versen 9 und 10. Jesaja 46, Verse 9 und 10. Erinnert euch an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde. Und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Als bibellesende Menschen, als bibelgläubige Menschen, glaube mir, dass die ganze Geschichte, Geschichte vom einzelnen Mensch, Geschichte vom Volk Gottes, dass sie nach Gottes Plan geschieht. Nach Vorsatz. Das ist ein Ausdruck, den das Neue Testament häufig verwendet. Nach Vorsatz. Der Christ glaubt nicht an die Notwendigkeit. Es gibt das philosophische Prinzip von der Notwendigkeit, schon bei den alten Griechen, Ananke, haben die dem gesagt. Es gibt das philosophische Konzept vom Determinismus. Alles passiert, so wie es muss passieren. Und es gibt Leute, die glauben an Determinismus. Die glauben an die Notwendigkeit, vor allem, was passiert. Der Christ glaubt an allmächtigen Gott, der alles in der Hand hat. Und der Unterschied zwischen dem Glauben an die Notwendigkeit, oder sagen wir das arabische Wort, Kismet, Schicksal, und der Glaube an lebendigen Gott, ist wie Tag und Nacht oder wie Himmel und Hölle. Der Christ glaubt nicht an das Schicksal. Auf keinen Fall. Sondern wir glauben an den, der auf dem Thron sitzt. Und so sagte Johannes, auf dem Thron saß einer. Der lebendige Gott, eine lebendige Person. Er, der uns in Jesus Christus erschienen ist. Und wenn wir ihn kennen, dann können wir nur dankbar sein, dass er alles in der Hand hat. Wenn wir ihn kennen und wissen, dass er auf dem Thron sitzt und alles verfügt, ja, dann können wir ja eigentlich gar nicht mehr daran zweifeln, dass alles muss gut rauskommen. Ein Gerechter, ein Heiliger und ein unendlich gnädiger Herr und Herrscher. Der Gott von der Liebe, er hat alles in der Hand. Und ihn sieht da der Johannes. Und dann heisst es im Vers 3, ein Regenbogen war um den Thron. Regenbogen. Der Regenbogen kommt nicht häufig vor in der Bibel, an vier Stellen nur. Nach der grossen Flut, nach der weltweiten Flut, hat Gott als Zeichen dafür, dass er keine Flut mehr wird schicken, den Regenbogen gesetzt. Der Bund mit dem Noah ist der erste Gnadenbund. Ist ein vollständiger Gnadenbund. Gott hat dem Noah nicht gesagt, wenn ihr jetzt kapiert habt, dass ich ein Gott von Gericht bin und ihr euch von Etza zusammenreisset, gibt es keine Flut mehr. Hat er nicht gesagt. Sondern er hat bedingungslos verheißen, es wird keine Flut mehr geben. Ohne Bedingungen. Nun, der Inhalt von dem Gnadenbund mit dem Noah ist die Bewahrung der Schöpfung. Und sie ist bis heute bewahrt geblieben. Gott hat die Verheißungen gegeben und hat sie erfüllt. Aber das Zeichen vom Regenbogen ist wegen dem das Zeichen von Gottes unverbrüchlicher Gnade. Ein zweites Mal kommt der Regenbogen vor, das ist im Prophet Hesekiel, Kapitel 1, am Schluss vom ersten Kapitel. Und wer den Prophet Hesekiel liest, der stellt fest, dass ein Großteil von seinen Weissagungen betreffen kommende Katastrophen, Zerstörung, Untergang, Hunger, Krieg, Pest. Aber bevor der Hesekiel die Weissagungen verkündigt, sieht er wieder Johannes den Thron Gottes und er sieht auch dort den Regenbogen. Und das ist ihm gewährt, dass Gott bei all seinen Gericht den er über Juden und Jerusalem bringt, den Gnadenbund nie verletzt und nie vergisst, sondern dass all die Gerichte, die über Juden und Jerusalem kommen, als Ziel Errettung, Wiederherstellung und ewige Segen für Juden und Jerusalem haben. Und genau das Gleiche ist hier der Fall. Der Johannes sieht den Regenbogen um den Thron. Und das bedeutet, dass all die Gerichte, die über die Erde kommen, haben als Ziel nicht Vernichtung und Zerstörung, Vertilgung von der ganzen Menschheit, sondern Bewahrung, Errettung und Vollendung von allen erlösten Menschen. Gott vergisst den Gnadenbund nie. Und so hat das Volk Gottes die Zusage, dass es auch durch die ganze Finsternis von der letzten Zeit, die Finsternis, die so dicht wird sein, wie nie Finsternis war auf der Erde, dass Gott sein Volk durchträgt. Durch alle Gerichte durch. Und beachten wir nochmal etwas. Der Johannes sieht den Thron wo? Nicht auf der Erde. Im Himmel. Und das heisst, dass Gottes Regiment über die Erde geschieht immer noch vom Himmel her. Das heisst indirekt. Er regiert noch nicht direkt auf dieser Erde. Sondern er regiert indirekt und er regiert auch durch gottlose Herrscher. Wie der römische Kaiser Domitian, der die Gläubigen verfolgt hat. Der Thron ist noch nicht auf der Erde. Erst wenn der Messias wiedergekommen ist, erst wenn er sein Reich aufrichtet, dann wird der Thron vom Herrscher, vom himmlischen Herrscher auf der Erde sein. Und dann wird es keine gottlosen Könige mehr geben. Und dann werden die Gottlosen nicht mehr die Oberhand haben und die Gerechten verfolgt werden. Sondern dann werden die Gottlosen, dann werden die Sünder und die Spötter gerichtet werden. Und dann werden die Erlösten, die Gerechten herrschen. Aber das ist Zukunft. Das ist gut, dass man das beachtet. Und dem Johannes ist es eine Hilfe, das zu sehen, weil so hat er auch eine Antwort bekommen auf die Frage, wieso darf so etwas überhaupt passieren? Dass ein gottloser Herrscher Macht hat über die Gläubigen. Sie darf verbannen, sie darf umbringen lassen. Ja, Gott gewährt der Sünde und dem Bösen und der Gottlosigkeit noch Zeit und Lauf in der Welt, bis er kommt. Der Blick in den Himmel will uns lehren, jetzt, solange wir noch in dieser Welt sind, froh und dankbar, den Weg zu gehen, im Herz vertrauen, was auch mag passieren. Im Vers 5 steht, aus dem Thron, nein, zuerst muss ich den Vers 4 lesen. Rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Wir begegnen denen 24 Ältesten wiederholt im Buch von der Offenbarung, nochmal am Schluss vom Kapitel 4, dann in Kapitel 5 wieder. Wer sind die Ältesten? Wenn wir die Beschreibung anschauen, dann wird das deutlich. Sie haben weisse Kleider. Das heisst, sie sind rein gewaschen. Wir sind schon in Offenbarung 1, Vers 5 auf die Wort gestoßen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Es sind also derartige, die im Blut vom Lamm rein gewaschen sind. Dann haben sie, sitzen sie jeder auf einem Thron. Das heisst, sie sind zur Herrschaft gebracht worden. Wiederum Offenbarung 1, Vers 5. Er hat uns gemacht zu einem Königtum. Und dann haben sie Kronen an. Kronen auf ihren Häuptern. Kronen, das sind derartige, von denen lesen wir zweimal in den Sendschreiben, wo durch Glauben an den Sohn Gottes überwindet. Offenbarung 2, Vers 10, da steht das: Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden vom zweiten Tod. Wer überwindet, das sind die Gläubigen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Welches ist der Sieg, der die Welt überwindet, wenn nicht unser Glaube? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. 1. Johannes 5, Verse 4 und 5. Also all die Merkmale weisen sich leider. Sie sitzen jede auf einem Thron, sie haben Kronen auf ihren Häuptern. Zeigt, das sind die an Christus Gläubigen, die Erlösten. Man könnte sagen Gemeinde. Gemeinde, die zu Christus entrückt worden ist, bei ihm ist, wo mit ihm seine Herrschaft teilt. Und das ist Berufung der Gemeinde. So unbegreiflich das ist. Wir sind als Erlöste von Gott dazu ausersehen, mit Christus zu herrschen. Das steht in Kapitel 5, im Vers 10, nochmal. Kapitel 5, Verse 9 und 10. Da steht, du hast aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation durch dein Blut für Gott erkauft und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Also das sind die Erlösten. Menge, die denken, und manche sagen es auch, wenn es einen Gott gibt, dann ist der Gott ein herzloser Tyrann. Allmächtig, aber abweisend, hart, herrisch. Da sehen wir, dass der allmächtige Gott, der auf dem Thron sitzt, der uns nicht nötig hat, er braucht uns nicht. Aber dass er seine Herrschaft mit uns teilt. Lasst uns teilhaben an seinen Gedanken, an seinen Absichten, an seinen Ratschlüssen. Lasst uns teilhaben an seiner Regierung. So ist eben Gott. So ist der, der auf dem Thron sitzt. Und dann heisst das vom Thron im Vers 5, aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Wenn wir den Psalm 18 lesen, schlagen wir den auf, Psalm 18. Das ist ein Psalm, der entstanden ist im Anschluss an Verfolgungen, die David durchgemacht hat, Nachstellungen, Versuche über lange Zeit ihn umzubringen und wie Gott ihn aus allem herausgerettet hat. Und das beschreibt David in dem Psalm 18, wie das passiert ist. Vers 7, in meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn, ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel, mein Schreien vor ihm kam in seine Ohren. Und dann heißt es, vom Vers 13, aus dem Glanz vor ihm zog sein dichtes Gewölk vorüber, Hagel, feurige Kohlen, es donnerte der Herr in den Himmeln. Der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel, feurige Kohlen. Er schoss seine Pfeile, zerstreute sie, er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Also da haben wir all die Sachen, Donner, Stimme, Blitz. Und das Ergebnis? Vers 17, er streckte seine Hand aus von der Höhe, er nahm mich, er zog mich aus großen Wassern, er rettete mich von meinem starken Feind und von meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Ja, Gott ist dran, Er wird die Welt heimsuchen mit seinen Gerichten. Er wird auch die heimsuchen, die das Volk Gottes bedrängen, bedrücken. Wird die heimsuchen, die die Wahrheit, das Evangelium unterdrücken. Er wird sie heimsuchen mit Gericht. Aber die Gericht bringen gleichzeitig eine Rettung für die, die auf den Sohn Gottes warten. Das ist die Bedeutung von diesen Stimme und Donner und Blitz, wo der Johannes sieht. Wir sollten nicht versuchen, wenn wir das Buch von der Offenbarung lesen, uns das sinnlich vorzustellen. Und ich will das auch nicht empfehlen, dass man da Gemälde macht und die anschaut. Weil, wenn wir uns das sinnlich ausmalen, dann kommen wir auf ganz abwegige Vorstellungen. Auf groteske Gedanken, die dann teilweise mehr mit Science Fiction zu tun haben, als mit geistlichen, biblischen Wahrheiten. Es sind himmlische, geistliche Wirklichkeiten und die sollten wir uns nicht sinnlich vorstellen, sondern versuchen zu verstehen, was bedeuten die Ausdrücke in der Bibelsprache. Und jetzt haben wir ein Beispiel dafür gesehen. Regenbogen, für was steht das? Oder das Beispiel Blitz, Stimme, Donner. Was bedeutet das? Und die Bibel erklärt es uns. Ist nicht schwer zu verstehen. Und dann sehen wir mit einmal, dass das ja sinnvoll ist. Das kann man nachvollziehen. Und dann hat es um den Thron, im Thron, die lebendigen Wesen. Verse 6, 7 und 8. Vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und inmitten des Thrones und um den Thron her waren vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler, und die vier lebendigen Wesen an jedes von ihnen hatte je sechs Flügel. Sie sind ringsum und innen voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Wenn man sich da versucht auszumalen, dann sieht man nur Monster vor sich. Und so müssen wir uns fragen, was bedeutet denn die Merkmale, die hier genannt werden? Es ist ja eine geistliche Schau, die Johannes hat. Aber was bedeutet die Merkmale, die Symbole? Augen. Voller Augen, vorn und hinten. Ja, was bedeutet es überhaupt, dass die lebendigen Wesen mit dem Thron Gottes verbunden sind? Und es heisst, sie sind im Thron und um den Thron her. Räumlich lässt sich das schlecht vorstellen. Also versuchen wir es auch gerne nicht. Aber wir verstehen aus dem Ausdruck im Thron und gleichzeitig um den Thron her, sie sind untrennbar mit Gottes Regierung verbunden. Sie haben also etwas zu tun mit Gottes Regierung. So wie Gott vom Himmel her sein Regiment über die Welt übt. Und das wird dargestellt, und das finde ich so bezeichnend, durch lebendige Wesen. Denn auf dem Thron sitzt der lebendige Gott. Und der lebendige Gott ist nicht eine Maschine. Manche stellen sich ja Gott vor wie eine Maschine und stellen sich auch Geschichte vor, dass das ist wie eine Maschine, die auf ihren Schiene läuft, mit ihrer Notwendigkeit. Das ist nicht Gott. Das ist eben eine Maschine. Gott ist der lebendige Gott. Und er übt sein Regiment als ein lebendiger Gott, ein persönlicher Gott. Und wir wissen ja, dass es so ist. Ein Beispiel dafür ist, wir können zu ihm rufen, beten, er antwortet, er greift ein. Zu einer Maschine kann man nicht beten. Da ändert sich nichts. Der lebendige Gott. Und so wird sein Regiment durch lebendige Wesen da erklärt, repräsentiert. Und ich finde das so schön. Ich wohne ja im schönen Thurgau und im Thurgau da wachsen Äpfelbäume und allerhand. Nun, wenn der Schöpfer will, dass Äpfel wachsen, was macht er denn? Dann verordnet er, dass etwas wächst, das ein entsprechendes Leben hat, dass Äpfel rauskommen. Er ist eben der lebendige Gott. Und so übt er sein Regiment. Und wenn Gott ein Volk oder Menschen will erlösen, und wenn er ein Volk so will haben, dass es ihm gleicht und seine Eigenschaften hat, dann verordnet der, der auf dem Thron sitzt, und schafft er durch seinen Willen und durch seine Allmacht Menschen neu, die ein entsprechendes Leben haben, eine entsprechende Natur haben, die den Wesenheiten, Eigenschaften hervorbringt, die so sind, wie Gott selber ist. Der Apostel Paulus nennt das die Frucht des Geistes. So ist Gott, so wirkt er. Und jetzt schauen wir uns mal die lebendigen Wesen an. Die werden eben so beschrieben, sie sind voller Augen vorne und hinten. Augen vorne, Augen hinten. Augen stehen für Erkenntnis. Gesehen. Augen vorne, Augen hinten, das heisst, sie sehen vorwärts und sie sehen auch hinter sich. Sie sehen alles, was kommt und alles, was sie ist. Gott übt sein Regiment vom Himmel her mit vollkommenem Wissen. Erstens, vor allem, was je passiert ist. Aber nicht nur da, sondern auch mit vollkommenem Wissen von allem, was noch muss passieren. Wir wissen ja von dem, was noch kommt, überhaupt nichts. Und von dem, was war, wissen wir nur einen Bruchteil. Ganz wenig. Und auch von dem Wenigen, was wir wissen, ist manches durch die Art, wie wir es im Gedächtnis behalten haben und überhaupt, wie man es deutet, entstellt und vertreibt. Und so ist unser Wissen ist verschwindend klein, unfassbar klein. Wir wissen fast nichts. Und wir sind also fast, also wir tappen also durch die Welt fast wie ein Maulwurf in seinen Gängen, sich durch Gänge wühlt und die Sonne nie gesehen hat. Und wegen dem ist uns auch Gottes Regiment häufig so unerklärlich. Es passieren Sachen und man versteht es nicht. Man meint, ja, Gott hat wahrscheinlich einen Fehler gemacht, etwas vergessen, das passt doch jetzt nicht. Aber so urteilen wir, weil wir so verschwindend wenig wissen. Nun, wir müssen sie auch gerne wissen. Aber Gott gibt uns da einen Blick in den Himmel, damit wir lernen, dem vertrauen, wo weiss. Wenn wir alles wüssten, was morgen, übermorgen, bis zum Ende dieses Jahres und bis ans Ende unseres Lebens passieren würde, würde manches, was uns an unangenehmem heute oder morgen passiert, sofort einleuchten. Würden wir wissen, genau, das muss jetzt passieren. Aber weil wir nicht wissen, was kommt, wissen wir es jetzt eben nicht, für was das gut ist. Aber Gott weiß. Und so regiert er die Welt. Und nachher heisst es auch, die vier lebendigen Wesen, sie haben Augen ringsum und inwendig. Das bedeutet, dass Gott alles wahrnimmt, nicht nur nach dem Äußeren, sondern auch nach dem inneren Wesen. Wir nehmen ja nur den äußeren Verlauf der Sachen wahr. Aber das innere Wesen nehmen wir ja nicht wahr. Aber Gott sieht draussen und innen, was ist. Und entsprechend regiert er die Welt. Und entsprechend regiert er die Völker. Entsprechend lenkt er Geschichte. Und dann haben die vier lebendigen Wesen, sie sind verschieden. Eins gleicht einem Leu, das andere gleicht einem Kalb, das dritte gleicht einem Mensch und das vierte einem Adler. Nun, ich will jetzt nicht all die Stellen anschlagen, also wenn sich jemand dafür mehr interessiert, der kann das hier im Buch nachlesen, die Zeit langt uns nicht. Aber ich sage einfach ganz schnell, sagen, wie man die Wesen kann verstehen, den Löwen. Man lesen vom Löwen, Sprüche Kapitel 30, Vers 30, der Löwe, der König unter den Tieren, der vor nichts zurückweicht. Und das bedeutet, dass Gott sein Regiment führt und Gott lässt sich von niemandem aufhalten und von niemandem. Wie der Löwe, der kehrt nicht um. Gott kehrt nicht um. Manche meinen, Gott müsse sich bekehren. Gott wird sich nicht bekehren. Wir müssen uns bekehren. Wir müssen umkehren. Gott wird nicht umkehren. Und so wird er sein Regiment, seinen Vorsatz durchführen und wie der Leu vor nichts zurückschreckt, auch im Angesicht von seinen Feinden, und das zeigt uns das Buch von der Offenbarung. Die ganze Menschheit, angeführt von Satan, steht auf, gemeinsam gegen den Himmel. Gott lässt sich doch von dem nicht aufhalten. Denn das Zweite, und das ist wie ein Gegensatz, das zweite lebendige Wesen, wie ein Kalb. Noch an drei Stellen kommt das Kalb, griechisch Moschos, vor im Neuen Testament. Hebräerbrief Kapitel 9, Lukas 15, Vers 23. Es geht jedes Mal um ein Tier, das man schlachtet, in Hebräer 9 sogar um ein Opfertier. Und das zeigt uns, wie die entgegengesetzte Seite von Gottes Regiment. Einerseits ist Gott der Gott, der seinen Vorsatz durchführt und jeder richtet, der ihm in den Weg tritt. Auf der anderen Seite ist er der Gott, der die Welt regiert, als der Gott von aller Gnade, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat, als Lamm Gottes, der die Sünde von der Welt wegnimmt und der wegen dem, wie der Paulus im 2. Korinther 5, Vers 20 sagt, der Welt ihre Übertretungen nicht anrechnet. Und wegen dem Nachsicht übt mit den Sünden der Menschen und den Menschen Tag für Tag gut tut, was sie nicht verdient haben. Wenn wir erzählen in der Schweiz, wie viele Menschen Gott jeden Tag auf den Knien danken für alle Wohltaten, es wäre ein Bruchteil, ein kleiner Bruchteil. Und doch tut Gott auch dem Land, den Menschen in dem Land, Tag für Tag unzählbar gut. Das ist eben der, der im Regiment sitzt und sein Regiment ist wie das Kalb, wo geschlachtet wird zum Wohl für andere. Und dann ist das Regiment wie ein Menschengesicht, heisst da. Und ich will dazu noch einen Vers lesen aus dem Titusbrief, Titus 3, Vers 4. Dort heisst es, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschien. Da steht im Griechischen tatsächlich die Philanthropie. Philanthropia. Also Philanthropie ist ja ein bisschen eine fade Sache. Aber da ist es wirklich das, was Wort bedeutet. Liebe zu den Menschen. Liebe zu den Menschen. Und so übt Gott sein ganzes Regiment vom ganzen Universum nur wegen der Erde. Und Gott übt sein Regiment über die Erde nur wegen der Menschen. Alles ist zum Wohl der Menschen. So ist Gott. Er hat das höchste Wohl vom Menschen im Sinn. So ist Gott. Und das Buch beweist, wir werden es dann sehen, die letzten Kapitel vom Buch, was Gottes Vorsatz und Absicht mit den Menschen ist. Es ist ganz unbegreiflich. Das höchste Wohl vom Menschen hat er beständig im Auge. Und das vierte Wesen gleicht einem Adler. Und das erinnert uns an verschiedene Sachen. Der Adler steht in 2. Mose 19, Vers 4 dafür, dass Gott sein Volk treibt. Ich habe euch auf Adlersflügeln getragen und zu mir gebracht. Oder 5. Mose 32, 11 und 12, wie der Adler über dem Nest schwebt und seine Jungen treibt, so habe ich über euch gewacht. Aber der Adler erinnert auch daran, dass Gott der Gott ist, der von fern her alles wirkt. 5. Mose 28, 49, wie der Adler von ferne fliegt, will ich eine Nation vom Ende der Erde heranbringen. Und von fern her wirkt Gott seine Ratschlüsse, auch seine Gerichte. Und so übt er sein Regiment. Und wenn es heisst, die vier lebendigen Wesen haben Flügel, dann bedeutet das, dass Gottes Befehl schnell läuft und niemand kann Gott aufhalten. So wenn man Flügel hat, kann man nicht aufgehalten werden. Psalm 55, Vers 6 sagt David einmal, wenn er von Feinden bedrängt wird, hätte ich doch bloß Flügel. Ich würde vorfliegen. Also mich über die ganze Reihe der Feinde, die mich umstellen, hinwegsetzen. Und das bedeutet Flügel. Nicht und niemand kann Gott daran hindern, dass so was er will. Er setzt sich über jedes Hindernis hinweg. Er ist unumschränkt. Und wir kennen ihn. In Jesus Christus ist er unser Herr, unser Gott, unser Erlöser, unser Vater. Wir kennen ihn. Unser himmlischer Vater. Die vier lebendigen Wesen, was bekennen die beständig? Heilig, heilig, heilig. Alles, was Gott wirkt, so wie er die Welt regiert, so wie er die Welt regierte im ersten Jahrhundert, auch hier, wo Johannes auf die Insel verbannt worden ist, alle unbegreiflichen Wege Gottes proklamieren beständig heilig, heilig, heilig. Gott ist gerecht. Gott ist wahrhaftig. Gott macht keinen Fehler. Er ist der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Alles kommt von ihm her. Er ist der, der ist. Er lenkt jetzt alles. Er ist der, der kommt. Er wird alles vollenden. Und alles, was jetzt geschieht, in unserem Leben, in dem Land, was geschieht in der Geschichte, alles ist dem Ziel zugeordnet. Von Gott verordnet, von Gott geführt und dem Ziel zugeordnet, wo dann erreicht wird sein, wenn Christus kommt. Wenn er sein ewiges Reich sichtbar macht. Und dann lesen wir zum Schluss von der Ältesten. Verse 10 und 11. Dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Die Ältesten, die vollendeten Erlösten, die vollendeten Heiligen im Himmel, die betet Gott über allem an, was er tut. Wieso? Sie nennen den Grund, ja, du hast alles erschaffen. Weil Gott alles erschaffen hat, ist es recht, dass alles Geschaffene, alle Geschöpfe, ihm in allem dir gehen. Ohne den Schöpfer sind wir nicht, ohne den Schöpfer haben wir nichts, wir verdanken alles ihm, und so ist es recht, dass wir ihm dir gehen über allem. Und das machen die 24 Ältesten. Im Himmel, ja, dann werden wir das alles verstehen, dann werden wir Gott über allem anbeten. Wie er die ganze Geschichte, wie er alles gelenkt und gefügt und gemacht hat, bis in jedes Detail. Jetzt finden wir es ein bisschen schwierig, Gott über seine Wege anzubeten. Aber das Kapitel will uns lehren, zu glauben, zu vertrauen dem, der auf dem Thron sitzt. Er weiß, was er tut. Wir kennen ihn. Er ist gerecht und er ist Liebe. Und er hat ein wunderbares Ziel. Und wenn das unser Denken, unser Urteil, ja, unser Herz mehr könnte ergreifen, dann würden wir freudiger Gott dir geben über alles, was in unserem Leben passiert. Niederfallen und arbeiten und bekennen, du bist Schöpfer, du hast alles erschaffen und dir gehört wegen dem all jeher. Dann kommen wir zum Kapitel 5 und dort lesen wir in den Versen 1 bis 4 vom versiegelten Buch. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen noch es anzublicken. Das Buch, beidseitig beschrieben, ist natürlich eine Buchrolle. Und so ist ein langer Papierstreifen beidseitig beschrieben. Das heisst, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig, wenn man nämlich ein Buch zusammenrollt. Im ersten Jahrhundert war ein Buch eine Rolle, noch nicht ein Kodex. Dann ist es so, aha, auswendig beschrieben, da steht ein bisschen etwas inwendig auch beschrieben. Eine Buchrolle ist also in der Hand von dem, der auf dem Thron sitzt. Und nachher wird die, sie ist versiegelt mit 7 Siegeln, und nachher werden die Siegel gelöst, Kapitel 6, und die Folge ist, dass all die Ereignisse ausgelöst werden, die zur Wiederkunft Jesu Christi führen. Und es sind so hauptsächlich Gericht. Gericht, die über die Erde kommen, die den Weg bahnen, frei machen für Christus und sein Reich, das offenbar werden muss. Beachten wir, es ist ein Buch in der Hand von dem, der auf dem Thron sitzt. Ein Buch, vollgeschrieben. Das bedeutet, dass all die Sachen, die im Buch von der Offenbarung beschrieben sind, all die Sachen, die noch passieren müssen, die noch zukünftig sind, sie passieren so, wie sie geschrieben sind. Vorher geschrieben. Vorher geschrieben, sind in der Hand Gottes. Vorher geschriebenes auf Griechisch, wie heißt auf Griechisch? Programm. Programm heisst vorher geschriebenes und nichts anderes. Wir machen das Programm, oder? Und wir finden das auch richtig. Man macht das Programm für so einen Abend, man macht das Programm für eine Feier, man macht das Programm für eine Hochzeit. Und mehr oder weniger funktioniert es. Amix, aber ganz nie. Aber seltsam ist, dass das, was wir immer machen und richtig finden, dass man das macht, wenn man sagt, Gott hat auch ein Programm vorher geschrieben und er hält sich genau ans Programm. Manche sind ganz empört darüber. Gott darf das nicht. Wir dürfen es, er nicht. Das ist ja ganz absurd. Selbstverständlich. Erstens darf Gott das und zweitens macht er es auch. Da steht es ja. Und er sagt es auch. Wir haben den Vers gelesen in Jesaja 46. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Der Ratschluss ist gefasst und ich befehle, der soll zustande kommen, dann kommt er zustande. Und das ist dem, wo an Gott glaubt, ein grosser Trost. Wir lesen das Buch von der Offenbarung und haben den Eindruck, das ist ein undurchdringliches Knäuel, eine Balgerei von verschiedenen Mächten und Königen und Reichen und Dämonen und Teufeln und falschen Propheten und Tieren und so weiter. Ein undurchdringliches Knäuel. Und da sagt uns die Bibel, auch das, was dann geschieht, letztlich verläuft alles nach Gottes Ratschluss. Gottes Ratschluss muss sich verwirklichen, auch das Toben und Wüten von allen Finden durch. Auf Latinisch sagt man dem Hominum Confusione, Domini Provisione. Durch alle Konfusion der Menschen durch all ihres Gewühl durch, geschieht doch das, was Gott verordnet, durch Gottes Verordnung. Durch Verordnung vom Herrn. Und dann wird die Frage gestellt, ja, wer ist würdig, das Buch aufzutun? Das heisst, wer ist würdig, all das auszuführen, was da geschrieben steht? Wer ist würdig, die Gerichte über die Erde zu bringen, damit das Reich kann aufgerichtet werden, das ewige Reich vom Messias? Die Frage, wer ist würdig, bedeutet, aufgelöst, erstens wäre das Recht dazu, zweitens wäre die Macht dazu. Wer hat das Recht, die Strafgerichte über die Erde zu bringen? Und dann wird die Frage zuerst negativ beantwortet, kein Geschöpf hat das Recht dazu. Nichts geschaffen. Also bleibt nur der Schöpfer übrig. Und eigentlich ist das logisch. Wir verstehen den Rechtsgrundsatz sofort. Es hat der Recht, Strafe einzufordern, Strafe auszuüben, gegen den, wo man sich verschuldigt hat. Also wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann darfst du ihm auch eine geben, weil du eine Ohrfeige bekommen hast. Ich darf dem anderen die Ohrfeige nicht geben, ich habe sie ja nicht bekommen. Und so hat nur der Schöpfer das Recht, die Gerichte über die Erde zu bringen, weil alle Sünde gegen den Schöpfer ist. Alle Sünde ist gegen Gott. Und wegen dem hat nur er das Recht und wegen dem hat auch nur er die Macht. Er allein ist würdig. Und jetzt haben wir wieder so einen unübersehbaren Hinweis, ein Zeugnis von der absoluten Gottheit Jesu Christi. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Das ist Jesus. Er ist würdig. Er hat das Recht und er hat die Macht, das zu tun. Denn er ist Gott. Und dann sieht Johannes Christus, der Erlöser. Im Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Den Vers in dem Buch, da sehen wir das ganze Drama von der Schöpfung, Erlösung, Vollendung in wenigen Worten zusammengefasst. Ganz konzentrierter Form, die ganze Heilsgeschichte. Alle Ratschlüsse Gottes sind in Gottes Hand, er hat das Buch in der Hand. Die Erfüllung von allen Ratschlüssen Gottes geschehnt durch Jesus Christus, durch Christus allein. Damit alle Ratschlüsse Gottes zum Wohl vom Mensch und zur Ehre Gottes erfüllt werden können, hätte er zum Lamm werden und als Lamm den Tod erleiden. Und du verstehst, denn das Lamm steht. Es liegt nicht, das ist totes Lamm, das steht. Und so sind, und das sehen wir dann in den nächsten Versen, ehemalige Sünder, Gotteslästerer zu Arbeiter geworden. Ehemalige Sklaven von der Sünde sind zu Herrscher geworden. Und das ist so ein grosses Wunder, die Erlösung, wo Christus gewirkt hat, dass alle himmlischen Herrscharen, Myriaden über Myriaden von Engeln, sich über ihm, über dem Geschehen wölbet und Gott arbeitet. Inmitten vom Thron ist das Lamm. Und das zeigt uns, dass das ist das Herz von aller Regierung Gottes. Er hat die Welt erschaffen mit dem Vorsatz, eines Tages seinen Sohn in die Welt zu schicken. Er hat den Mensch erschaffen mit dem Vorsatz, den Mensch, wenn er in die Sünde geht, zu erlösen. Und so ist das Herz. Das ist das grosse Ziel der ganzen Geschichte, der grosse Wendepunkt der ganzen Geschichte. Der Ausgangspunkt vor allem Heil und Wohl. Das Lamm, wo geschlachtet ist, inmitten vom Thron. Und dann nimmt er das Buch, und wenn er das Buch nimmt und damit zu erkennen gibt, er hat das Recht, er hat die Macht, die Welt zu richten, dann fallen die Ältesten nieder, die 24 Ältesten, Vers 8. Sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind, und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und jetzt geben sie eine zweite Begründung, wieso er würdig ist. Im Kapitel 4 haben sie bekannt, du bist würdig, Ehr und Dank und Anbetung zu empfangen, weil du alles geschaffen hast. Und da, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du bist würdig, weil du Erlöser bist. Erlöser. Gott ist würdig, weil er Schöpfer ist. Und er ist würdig, weil er Erlöser ist. Alle Anbetung überzukommen. Und das verstehen auch alle himmlischen Heerscharen, Verse 11 bis 14. Und die Verse 11 bis 14, die zeigen uns das Ergebnis von allen notwendigen Gerichten, die über eine sündige Erde kommen. Das Ergebnis wird sein, dass am Ende alle Schöpfung Gott wird ergeben. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Also alle Engel beten das Lamm darüber an. Und nachher heisst in den Versen, im Vers 13, jedes Geschöpf. Jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jedes Geschaffene, Engel, haben wir zuerst gesehen, und dann jedes Geschaffene auf der Erde, unter der Erde, im Meer. Was soll denn das bedeuten? Dass sie ganz schöpfig dem, wo auf dem Thron sitzt und dem Lamm dir gibt. Das bedeutet Folgendes. Weil die Sünde in die Welt gekommen ist, ist die ganze Schöpfung unter die Macht, unter die Folge der Sünde, nämlich vom Tod gekommen. Und so geht der Tod, oder bringt der Tod, wie ein Riss durch die ganze Schöpfung durch. Einerseits ist die Schöpfung so schön. Schön, der schön blaue Himmel, weisse Schnee, grüne Felder. Licht, wo das alles erhält. So schön einerseits. Und doch ist die Schöpfung voll, auch von Sachen, die nicht schön sind. Verfallen, Tod, Fäulnis. Und nicht nur da. Die Schöpfung offenbart, oder an der Schöpfung kann man jetzt ablesen, Gottes Allmacht, Gottes Weisheit. Aber man kann nicht unmittelbar an der Schöpfung Gottes Güte ablesen. Auch, wenn unsere Augen geöffnet worden sind, aber nicht unmittelbar. Und so sind viele Philosophen darauf gekommen, dass die Schöpfung, die Welt, die Tierwelt, die Menschenwelt, ja, weil sie so zerbrechlich ist und auch weil so viel Böses passiert, es hat Ratten, wo Krankheit überträgt, wo Säuglinge anknabbern, furchtbar, grauenhaft, sind sie darauf gekommen, dass entweder ist der Urheber der Welt nicht vollkommen, oder zweitens gibt es gar keinen Urheber der Welt, sondern es ist zufällig entstanden. Das hat schon der lateinische Dichter Lucrez gesagt, hätte ein Gott die Welt entworfen, wäre die Welt nicht so zerbrechlich und so fehlerhaft, wie wir sie sehen. Und ich weiss nicht, ob das, obwohl du ein Christ und ein Erlöster bist, ob das dein erster Gedanke ist, wenn die ein Bienenli gestochen hat, wie gütig ist Gott. Es tut einfach weh. Und das sind alles Folgen von der Sünde und vom Sündenfall. Giftschlangen und was noch mehr. Als Ergebnis von der Erlösung, wo Jesus Christus gewirkt hat, wird die ganze Schöpfung erneuert werden. Und eines Tages befreit werden, nicht nur von der Sünde, sondern auch von allen Folgen von der Sünde. Und dann wird in der Welt nichts mehr sein, wo irgendwie fehlerhaft ist oder Schmerz verursacht oder Leid verursacht, wird kein Tod sein, kein Verfall, kein Fäulnis, sondern nur Leben, Herrlichkeit, Vollkommenheit. Und dann wird die ganze Schöpfung mit lauter Stimme Gottes Gnade, Gottes Weisheit, Gottes Güte, Gottes Liebe proklamieren. Unüberhörbar. Das ist das Ergebnis von allen Gerichten. Und im Vers 14 lesen wir dann: die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und wenn das stimmt, dass die Ältesten da gemeint, die Erlösten repräsentieren, dann sehen wir da, was wir eigentlich auch machen. Und wenn wir das sehen, dann wollen wir und können wir gar nicht anders als den grossen Herr und Gott anbeten. Wir wollen zum Schluss noch beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Dank sagen, dass du unser Herr und Erlöser geworden bist. Ja, du hast uns erkauft mit deinem Blut. Du hast uns neu gemacht. Du hast den Geist vom Vater gesendet und auch in unsere Herzen hier. Und jetzt können wir da glauben, dürfen wir es glauben. Und wir können es auch sehen, dass du wirklich alles in der Hand hast und alles wirst vollenden und dass wir dürfen teilhaben daran. Wir können dir noch danken dafür. Ja, dir gehört alle Ehre dafür. Wenn dir die Ehre geht, durch dich ist alles entstanden. Wenn auch dir die Ehre geht, du hast Erlösung gewirkt. Das, was wir nie hätten können, wo uns nicht einmal in den Sinn gekommen wäre. Da hast du alles gewirkt. Und so freuen wir uns, dass der Tag wird kommen, wo alle Folgen von der Sünde und jede Spur von der Sünde und auch alle Tod wird verbannt sein. Wo nichts mehr wird schmerzen, kein Dunkel, kein Finsternis mehr wird sein, sondern nur Herrlichkeit, Leben, Freude und ewige, unbeschreibliche Glückseligkeit. Wir beten dich an, unserem Gott und Erlöser. Amen.